Willkommen zu einer neuen Folge des GuideCom Tech Talks. Heute aus der Münsteraner Homebase. Ich habe mal wieder zwei Gäste. Einmal jemanden, der, ich würde sagen, quasi hier beheimatet ist. Einen der GuideCom-Vorstände und Wiederholungsgast, Matthias Bokelmann. Und dann noch jemanden, den man, glaube ich, ganz gut als GuideCom-Nachbarn, sowohl geografisch als auch thematisch bezeichnen kann, Dr. Volker Meise. Matthias, Volker, schön, dass ihr da seid.
Gerne.
Für die, die euch noch nicht kennen, natürlich hat jeder die Folge, wo du schon warst, Matthias, gehört.
Bestimmt.
Aber stellt euch trotzdem gerne noch mal kurz vor. Fangen wir einfach mal mit Volker an.
Ja, hallo zusammen, Volker Meise. Ich bin seit Herbst letzten Jahres unterwegs und berate Unternehmen hinsichtlich der Business-Seite der KI. Es geht also nicht um die Technologie, sondern was macht die Technologie mit Unternehmen, mit Geschäftsmodellen, mit Geschäftsprozessen, mit der Organisation. Vorher war ich lange Jahre in Führungspositionen in Unternehmen, in kleineren Unternehmen, größeren Unternehmen. Werde das mal LexisNexis als große Oikon jetzt in den letzten Jahren hier in Münster und zwischendurch auch mal im Startup. Ja, und die räumliche Nähe ist natürlich, weil ich zum einen aus Münster komme, zum anderen hier quasi Nachbar der GuideCom ist der Digital Hub in Münster. Und da bin ich als Mentor und Aufsichtsrat noch unterwegs. Bin außerdem noch ein bisschen an der FH tätig. Ja, das ist so mein Profil.
Alles klar. Matthias, wie sieht es mit dir aus?
Ja, genau. Wir sind Nachbarn ohne Zaun dazwischen, weil wir eben auch in so vielen Themen uns ständig über den Weg laufen. Ja, bei mir Matthias Bokelmann, 52 Jahre, einer der Vorstände der GuideCom und auch Gründer. Vor 25 Jahren ging es los. Damals waren wir noch ganz klein, zu dritt und sind über die vielen Jahre immer größer geworden. Und das hat natürlich auch mit mir einiges getan, weil eben die Verantwortung größer wurde, aber auch meine Aufgaben verändert wurden. Früher war ich dann eben auch der Schrauber ganz unten an der Front im Maschinenraum und überall. Und mittlerweile als Vorstand habe ich eben andere Aufgaben.
Die da wären?
Ich muss aufpassen, dass alle das Richtige tun. Nein, Quatsch. Also, als Vorstand ist es für uns eher der Blickwinkel, dass wir die strategische Ausrichtung des Unternehmens mehr im Blick behalten. Also gar nicht so sehr das einzelne Kundenprojekt, das ist uns immer lieb und wichtig, aber die strategische Ausrichtung ist wichtig. Und dabei gilt natürlich auch, die Welt im Auge zu behalten. Was passiert da draußen so? Und in den letzten 25 Jahren gab es ja zig verschiedenste Buzzwords und Themen, die dann mal lauter, mal leiser wurden. Und aktuell ist das zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz.
Ich kann schon mal so viel verraten. Darüber werden wir gleich auch noch reden. Also bei euren beiden Profilen generell, das Thema digitale Transformation ist auch das Thema der heutigen Folge. Da werden wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Vorher habe ich euch aber wie allen Gästen ein paar persönliche Schnellfeuer-Kennenlernfragen mitgebracht, einfach um so ein bisschen ja, die menschliche Seite hinter dem Fachlichen kennenzulernen. Ich würde mal direkt losschießen. Du hast gerade schon gesagt, du bist Münsteraner, du bist auch Münsteraner. Ich muss die Frage stellen, obwohl die Antwort eigentlich offensichtlich ist. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Normalerweise Fahrrad. Heute muss ich unser Auto aufladen, damit ich mal ausnahmsweise mit dem Auto gekommen bin. Ja.
Dann ein Essen, das euch richtig glücklich macht.
Pasta, in weitestgehend jeder Art und Weise.
Okay, Volker, wie sieht es bei dir aus?
Da gehe ich mit. Ansonsten stehe ich ganz gerne am Grill und grille alles Mögliche von Fleisch über Gemüse, Fisch, alles, was das Herz begehrt.
Aktuell nicht ganz das Wetter dafür, aber im Sommer sicherlich.
Passend zum Wetter würde ich jetzt Grünkohl reinschmeißen.
Ja. Nee, da hast du mich, beim Grillen war ich dabei, beim Grünkohl hast du mich verloren.
Nur gut, gehen wir jetzt essen.
Dann hätte ich noch Podcast oder Buch.
Machen oder hören, lesen.
Gerne beides, aber primär gemeint war konsumieren.
Je nach Situation. Also wenn ich zum Beispiel um den Asien laufe, habe ich gerne einen Podcast auf dem Ohr. Da ist das Buch in der Hand, der erinnert mich.
Ist ein Argument.
Aber unterwegs in der Bahn oder auch zu Hause auf dem Sofa ist irgendwie das Buch etwas kuscheliger.
Volker, wie sieht es bei dir aus?
Definitiv Podcast. Ich lese zwar extrem viel vor dem Bildschirm und auch diverse Zeitschriften, aber bei Büchern hat sich es bei mir irgendwie so eingebürgert, dass ich kaum über die Hälfte hinauskomme. Insofern bin ich doch beim Podcast.
Ein Problem bei den Büchern ist, gerade in der heutigen Zeit, sobald sie erschienen sind, ist der Inhalt fast schon wieder veraltet.
Ja.
Also ein Buch über künstliche Intelligenz zum Beispiel, das ist ja fast schon ein Widerspruch in sich.
Es kommt jetzt natürlich auf das Thema an. Ich denke, so ein Nordsee-Krimi, der ist auch in 20 Jahren noch aktuell. Aber bei den fachlichen Themen auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, danke für die kleinen persönlichen Einblicke. Normalerweise hätte ich euch jetzt drei mehr oder weniger provokante Thesen mitgebracht, über die wir diskutieren. Das ist zu dritt ein wenig schwer. Deswegen habe ich drei grobe Themenbereiche mitgebracht und jede Menge Rückfragen dazu und bin einfach gespannt, was ihr dazu erzählt. Block 1 heißt Digitalisierung in 2025. Mit dem Hintergrund, Volker, du berätst andere im Mittelstand. Matthias, du bist selbst Mittelständler und der Großteil unserer Kunden sind im Mittelstand. Daher erstmal grundsätzlich die Frage, wo steht der Mittelstand gerade? Wie reif ist der Mittelstand, was das Thema Digitalisierung angeht? Volker, fang gerne an.
Also ich finde schon bemerkenswert, dass wir in 2025 noch über Digitalisierung sprechen müssen und die Frage überhaupt zu stellen, wie weit sind wir mit der Digitalisierung? Also eigentlich sollte es so sein, dass jedes Unternehmen komplett durchdigitalisiert ist. Da wissen wir alle, das ist nicht der Fall. Insofern ist die Frage, aber auch schwierig zu beantworten, weil die Bandbreite halt extrem groß ist. Also es gibt Produktionsunternehmen, die die sind noch gar nicht so richtig digitalisiert, weil es vielleicht auch die Maschinen nicht hergeben oder weil sie halt noch nicht so den Bedarf hatten. Und es gibt wiederum andere, die wirklich schon extremst weit sind mit dem Thema. In der Regel ist es so, dass halt bestimmte, wie soll man sagen, Office-Prozesse schon einigermaßen digitalisiert sind, wo es aber, und in die Maschinen teilweise auch, aber wo es dann halt so ein bisschen noch hakt, ist, das Ganze zusammenzubringen und quasi eine große Strategie dahinter zu fahren. Digitalisierung wird fast eher aus meiner Sicht manchmal so als Notwendigkeit, müssen wir halt machen, irgendwie gesehen, aber auch viel als Effizienztool, aber weniger als Möglichkeit, was kann ich denn alles machen, wenn ich meine ganzen Daten mal digital habe und wenn ich sie mal in vernünftiger Qualität vorhalte, was kann ich da halt noch alles draus bauen? Die Frage wird leider aus meiner Sicht zu selten gestellt.
Wo kriegen Unternehmen dieses Wissen her?
Ja, natürlich logischerweise teilweise auch von extern, das ist klar, aber eigentlich sollte es der eigene Antrieb sein, Dinge besser zu machen, anders zu machen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und zu gucken, was geht. Häufig ist das quasi in der Maschine, im Produkt der Fall, dass da wirklich an den kleinsten Details gefeilt wird und geguckt wird, wie kann man das weiterentwickeln. Aber das ist halt nicht immer dann für die digitale Welt der Fall, weil halt teilweise auch die Führungsebene quasi nicht als Digital Natives aufgewachsen sind. Insofern ist dann der Fokus halt da einfach ein anderer.
Matthias, du bist recht viel in der Sparkassenwelt unterwegs. Die, wenn man jetzt von außen drauf guckt und nicht so tief drinsteckt, haben die ja häufig noch so ein relativ altbackenes Bild, wobei sich das in den letzten Jahren auch wandelt. Wie steht es um die Digitalisierung in der Sparkassenwelt? Wie nimmst du die Branche so wahr?
Sowohl als auch. Also eben die Frage zum Mittelstand. Es gibt ja nicht den einen Mittelstand, der ist ja von bis. Und so ist es auch bei der Bankenwelt. Da gibt es ja verschiedene Finanzdienstleister. Sparkasse ist ja eine Gruppe. Da gibt es andere Banken, aber auch Versicherungen, Bausparkassen. Also ist ja ein großes Kontinuum an Unternehmen. Und so breit die auch sind, so unterschiedlich sind sie auch, was das Thema Digitalisierung angeht. Und ich würde so ein, zwei Aspekte vom Volker gerne verlängern. Und zwar, die Frage ist, wofür mache ich das Ganze? Also was ist der Nutzen daraus? Und da tun sich dann eben Banken oft schwer, weil sie sagen, ja gut, erste Pflicht ist, dass wir den Kunden gefallen. Gut, das heißt, ich brauche also eine bunte App. Weiß ich nicht, ist das, was der Kunde will? Oder ist nicht eher das, was der Kunde braucht, Vertrauen, Zuversicht in mich als Dienstleister, gerade als Bank? Ist vielleicht was anderes, ob ich da mein Konto habe oder ob ich da morgens meinen Kaffee kaufe beim Bäcker. Da habe ich einen anderen Anspruch an den Dienstleister. Und in dieser Rolle sehen sich eben die Banken stärker als der Vertrauen ausstrahlen muss. Und wenn ich Vertrauen ausstrahlen muss, bin ich nicht unbedingt der Schnellste, der jetzt jedem Edge Case technisch hinterherläuft.
Dann ganz blöd gefragt, wie schafft man digital Vertrauen?
Das, wie Matthias schon sagte, die Prozesse müssen laufen und dem Kunden letztendlich ist es egal, ob die Prozesse sozusagen komplett digital sind oder nicht. Er möchte halt sein Ergebnis haben. Wenn man mal dahinter guckt, ist es dann allerdings so, dass, stellen wir uns vor, bestimmte Prozesse wären noch papierbasiert, dann würden sie halt ewig dauern, wären fehleranfällig, hätten Medienbrüche und es würde halt nicht funktionieren. Und das merkt der Kunde dann natürlich auch.
An der Durchlaufzeit,
ganz ja. Genau. Oder wenn man jetzt Sparkassen-App, ich bin auch Sparkassenkunde, und wenn man da zum Beispiel was überweisen muss und irgendwie das Überweisungslimit passt nicht, dann das erste Mal kam halt die Meldung hoch und ich dachte, ach du meine Güte, was wird jetzt für einen Prozess ausgelöst? Aber das lief sehr, sehr, obwohl es verschiedene Apps waren, die dann da drin waren, lief sehr flüssig durch und das funktionierte wunderbar. Und ich denke, ja, klasse, so muss es sein. Und das geht halt nur, wenn, wenn dahinter alles quasi aufeinander abgestimmt ist und wenn jemand auch den Prozess durchdenkt und wenn man es halt dann auch umsetzen kann, weil die Daten da sind und die Struktur da ist. Und das merkt dann eben auch der Kunde.
Und das ist ein schönes Beispiel, weil das ist vom Kunden her gedacht. Genau wie du sagst, ich sitze vor meiner App, will eine Überweisung loswerden, will ich ja jetzt loswerden.
Genau,
Und dann muss es bitte auch jetzt funktionieren. Ja. Wenn es das tut, dann bin ich als Kunde glücklich. Ja. Was technisch dahinter der Oberfläche passiert, ist mir ehrlich gesagt als Kunde ja meistens egal. Ich will dem vertrauen, das muss sicher sein, schnell. Und da haben die Sparkassen gut geliefert. Ja. An dem Beispiel und auch vielen anderen.
Ja.
Wir sind als GuideCom ja sowohl bei Sparkassen unterwegs, als auch mit unseren anderen Plattformen in allen Branchen. Ja. Und bei allen Branchen ist es super faszinierend, dass du immer Unternehmen hast, die sind sehr weit, sehr schnell, aber auch andere sind eher etwas noch zurück und vertrauen auf ihre bisherige Stärke, sage ich mal so salopp.
Versteht dieses ganze Spektrum an Unternehmen dasselbe unter Digitalisierung?
Nein, das glaube ich nicht. Also Digitalisierung ist halt ein Begriff, den brauche ich dann, wenn ich ihn gut gebrauchen kann. Und dann habe ich interne Projekte und schreibe drüber unsere Digitalisierungsstrategie 2030. Dafür wird der Begriff leider auch zweckentfremdet.
Also grob erstmal ein Buzzword, bis man es dann sinnvoll mit Inhalt und Prozessen füllt.
Ja.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen unter die Haube schauen, als ihr beiden als zwei Leute, die sehr viel Erfahrung und Austausch haben mit Leuten, die digitalisieren, woran scheitert es, wenn es nicht klappt? Volker, kannst du Muster erkennen?
Ja, natürlich. Also es gibt natürlich diverse Gründe, warum das nicht funktioniert. Auf der einen Seite kann man mal in die Technik gucken, auf einer Seite aber auch was immer wieder gern übersehen wird, das Management bzw. die Menschen, die dahinter stehen. Kurz auf die Technik. Selbst Unternehmen, die noch gar nicht so alt sind, haben in der Regel schon eine gewisse Legacy. Das heißt, da gibt's Prozesse, da gibt's Systeme, da gibt's Rechner, die halt nicht mehr auf dem neuesten Stand sind und die auch sich vielleicht schwerlich anpassen lassen. Oder es gibt irgendwelche Monster-Excel-Tabellen, die nur Frau Müller kennt. Und dementsprechend da quasi, wenn da was schief geht, dann läuft der ganze Laden nicht mehr. Und solche Dinge sind dann manchmal ganz trivial, aber verhindern halt, dass man halt sozusagen ganze Strecken dann digitalisiert. Das heißt, man muss erstmal so ein bisschen aufräumen im Keller, um darauf halt ein gutes Fundament und gute Digitalisierung setzen zu können. Und dann das Zweite ist halt, die Menschen, die halt damit arbeiten, die müssen davon einen Vorteil haben. Die müssen halt motiviert sein, die müssen sagen, cool, wenn wir dieses Projekt durchgezogen haben, dann läuft die ganze Sache besser als vorher. Und die dürfen keine Angst haben, dass ihr Job verloren geht oder irgendwas wird top-down vorgegeben, wo sie wissen, das funktioniert eigentlich nicht. Und oder verschiedenste Bereiche arbeiten am gleichen Projekt, haben aber unterschiedliche Ziele. Also da gibt es diverse Sachen. Und ich habe immer erfahren, dass wenn man es schafft, quasi ein Projektteam wirklich zusammenzubringen, als ein gemeinsames Ziel auch in die Köpfe und auch in die Herzen zu verankern, um dann zu sagen, okay, los geht's, lass daran arbeiten und alle sind davon überzeugt, dann kommt das in der Regel auch was Gutes dabei raus. Und das ist häufig wird dieser menschliche Aspekt so ein bisschen übersehen bei den ganzen Sachen.
Damit sind wir eigentlich wunderbar schon in Block 2, Transformation und Führung, gerutscht. Matthias, als jemand, der selbst ein Unternehmen führt, das sowohl in einem digitalen Transformations- und Wandelprozess steckt, als auch diesen Prozess für andere begleitet, wie führt man in so einem Umfeld?
Naja, man gibt eine klare Zieldefinition, schickt eine Mail an seine Mitarbeiter und dann wird das schon getan.
Nicht. Und jetzt nicht die PR-Antwort, sondern die Wahrheit.
Also, wir selbst als Unternehmen mittlerweile 25 Jahre haben halt auch verschiedene Schritte bei uns selbst gemerkt. Das eine ist eben die technischen Möglichkeiten, die da kommen. Das andere ist bei uns dieses Wachstum, wo wir eben ständig neue Kollegen dazugewonnen haben. Das macht es einfacher, weil man eben dadurch, dass man ständig neue Kollegen dazu bekommt, auch immer wieder von denen neuen Wind, neue Ideen hat und man ist nicht so sehr in seinen alten Prozessen verhaftet. Wir mussten einfach skalieren, weil wir eben viel mehr Menschen haben. Da ging das nicht mehr so wie früher. Das hat es für uns sehr einfach gemacht und war auch bei allen Köpfen sofort klar, ja, das müssen wir tun. Wenn ich in andere Unternehmen reinschaue, die üblicherweise mit einer eher konstanten Mitarbeiterschaft und dann wahrscheinlich auch mit eher konstanten Köpfen arbeiten, ist das viel schwieriger. Da hat man etablierte Prozesse über 5, 20 Jahre oder was auch immer. Da muss man erstmal die Motivation auch hinbekommen, die Überzeugung. Und das schaffst du eben nicht mit einer Ansage von oben. Da musst du die Mitarbeiter hin motivieren.
Inwiefern ist Transformation trotzdem Führungsaufgabe? Beziehungsweise geht es dann eigentlich auch ohne Führung? Oder braucht man trotzdem jemanden, der oben ist und Ansagen macht?
Ich glaube, man braucht auch ein Oben, aber eher nur als Leuchtturm oder als Orientierung. Nicht unbedingt, dass der jetzt alles selber macht, Gott bewahre. Das können unsere Kollegen viel besser, als ich es kann. Ich sehe meinen Job so ein bisschen, dass ich zwei Hände habe. Eine Hand, die ist leuchtet in die Richtung, zeigt nach dort, das ist zur Orientierung, aber die andere Hand, die ist auch da zum Festhalten, wenn man das mal braucht als Mitarbeiter, als Kollege.
Volker, du bist im Austausch mit auch sehr vielen Leuten auf dem C-Level. Wie erlebst du Führungskräfte, Vorstände, Aufsichtsräte, die ja auch wahrscheinlich in diesen Themen mit drin sind? Gibt's da eine klare Richtung zwischen Vertrauen und Freiheit oder klare Struktur, klare Vorgaben? Oder ist das auch sehr unternehmensabhängig?
Es ist extrem unternehmensabhängig und natürlich, so ähnlich wie Matthias das schon sagte, je älter das Unternehmen ist, desto teilweise traditioneller sind halt die Hierarchien und die Struktur. Teilweise ist das ja auch, wie soll man sagen, vorgegeben von außen. Also wenn ich halt der BaFin bestimmte Verantwortlichkeiten gegenüberstellen muss, dann muss natürlich die Struktur dahinter auch passen, dass das nicht irgendwie keiner, also ne, wenn alle verantwortlich sind, ist keiner verantwortlich. Das funktioniert natürlich nicht. Also insofern gibt es da sicherlich auch andere Strukturen, als ich jetzt beim großen Startup oder beim eher wachsenden Unternehmen habe. Das ist ganz klar. Für mich ist diese Transformation aber absolute Chefsache, weil zum einen, wie Matthias, wie du auch sagtest, die Chefetage muss quasi vorgeben, wo soll es hingehen grundsätzlich und welchen Sinn macht das überhaupt, warum machen wir das denn das Ganze hier? Und die Chefetage hat in der Regel die Macht, Strukturen und Kulturmuster zu ändern bzw. aufzubrechen. Und die sind nämlich in ganz vielen Transformationsprojekten das Problem. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Abteilungen zusammenbringen will oder ich will, dass sie zusammenarbeiten, sie haben aber unterschiedliche Ziele, weil halt die Chefs oben drüber andere sind, die halt ganz einfach anders verzielt sind oder auch anders ticken, dann wird es unten nicht funktionieren. Das wird halt nicht das gehen. Und diesen Widerspruch, der wird teilweise viel zu selten gesehen, dass halt Leute zusammenarbeiten sollen, die aber divergierende Ziele eigentlich haben. Man sagt denen, jetzt arbeitet doch zusammen, aber am Ende des Tages werden sie halt selbst gemessen an Vorgaben. Und wenn die unterschiedlich sind, dann werden sie die halt eher ihre eigenen Vorgaben verfolgen als irgendwie gemeinsame Teamziele. Obwohl sie das natürlich nie sagen würden, aber das merkt man dann beim Ergebnis. Und die Chefetage hat halt die Macht, diese Strukturen einfach zu ändern und aufzubrechen und zu sagen, okay, das müssen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen anders regeln. Sonst wird das nie was mit der Transformation und der Zusammenarbeit.
Genau, richtig. Das ist so ein bisschen das Grundproblem mit der lokalen Optimierung. Wenn jede Abteilung für sich versucht, sich optimal aufzustellen, selbst wenn sie die höchsten Ziele dahinter sieht, ist das immer nur ein lokales Optimum. Und weitergedacht wäre es viel größer und besser, denke ich.
Definitiv. Du hattest das Thema so ein bisschen Angst vor Veränderung, Skepsis vorhin schon angesprochen. Ist es dann auch Führungsaufgabe, Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und da durchzuführen? Beziehungsweise, wie geht man damit um? Das ist diese Skepsis, diese Angst vor Veränderung, diese Angst, vielleicht auch durch Digitalisierung ersetzt zu werden, ist ja wahrscheinlich was vom Startup, wie du vorhin gesagt hast, bis zum Großkonzern sich durchzieht. Wie geht Führung damit um?
Sie muss auf jeden Fall eine Umgebung schaffen, wo man das Vertrauen hat, dass man quasi sich durch seine eigene Arbeit nicht selbst arbeitslos macht oder irgendwohin manövriert, wo es dann nicht mehr weitergeht. Und dieses Vertrauen muss halt klar da sein, wenn quasi vorgegeben wird, okay, wir machen ein Projekt und 30% der Stellen fallen danach weg und man kann sich quasi selbst ausrechnen, dass man dann jetzt mit einem Drittel Chance irgendwie danach keinen Job mehr hat, dann wird das schwierig mit der Transformation. Und genau diesen Weg muss man aufzeigen. Ich glaube, man muss als Führungskraft auch zulassen, dass man selbst nicht hundertprozentig weiß, ob es funktioniert, wie es funktioniert und was da auf dem Weg dahin alles passiert. Aber dass man das Vertrauen hat, dass wenn alle dran arbeiten, dass es schon gut wird und dementsprechend auch die Verantwortung so weit runter geben wie möglich. Wie du schon sagtest, Matthias, wollen wir oben denken zwar immer, wir haben irgendwie ja die Übersicht und wir wissen alles besser, aber das ist ja definitiv nicht der Fall. Und die Entscheidung soll da getroffen werden, wo die Leute die Ahnung von haben und auch alle Informationen zusammenfließen. Und wenn sie merken, dass sie das auch können und die Verantwortung ihnen gegeben wird, das Vertrauen gegeben wird und auch wenn mal was schief läuft, dann weiter an ihnen festgehalten wird, dann das hat eine große, große Macht.
Da finde ich diese eine Geschichte ganz schön. Ich glaube, die kommt aus Der kleine Prinz oder sowas, wo man eben sagt, wenn du da ein Segelboot bauen willst, ne, dann erkläre nicht jedem, wie er das Holz zu schneiden und zu schleifen hat, sondern weck in die Menschen die Leidenschaft, das Meer zu bereisen. Und so genau ist, ja. Da ist viel
ja.
dran.
Ja. Ja. Ich habe natürlich einen kleinen Bias, weil ich bin jetzt seit einem Jahr bei GuideCom. Aber Matthias, ich muss sagen, ich habe das bei vorherigen Arbeitgebern selten so erlebt, dass Leute wirklich sich mit Feuereifer darauf stürzen, zu gucken, wie gerade auch vor dem Hintergrund KI und digitale Lösungen, wie sie intern Prozesse verbessern, schneller machen, effizienter gestalten können. Wie habt du und deine drei Mitgründer oder zwei Mitgründer, einen mit dem Vorstand, wie habt ihr das geschafft, diese Kultur bei GuideCom zu etablieren? Und auch, wir sind jetzt über 350 Leute. Das, du hast vorhin gesagt, ihr habt mit drei Leuten angefangen, das bei so einem Wachstum am Laufen zu halten, dass da immer wieder die Leute zukommen, die das Mindset mitbringen, dass sie das, dass die so eine Experimentierfreude haben. Wie leitet man sowas?
Wir haben da fast nichts getan. Also jetzt mal ohne Quatsch. Damals, als wir zu dritt waren, da haben wir noch viel entschieden. Aber mittlerweile ist es ja so, auch Mitarbeitereinstellungen, das machen ja viele Kollegen. Ich bin ja gar nicht mehr in jedem Vorstellungsgespräch dabei. Und das ist vielleicht ein bisschen die Kunst, dass man eben die richtigen Menschen dann auch sucht und findet. Und beim Einstellungsprozess achten wir natürlich auch auf fachliche Kompetenz, auf Erfahrung. Aber das ist nur ein Teil, vielleicht sogar der kleinere Teil. Der wichtige ist, was ist das für ein Mensch vom Charakter, von der Leidenschaft her? Ist der hungrig auf Veränderung, hungrig auf Verbesserung? Dann sind es die richtigen Menschen für uns.
Alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt über Digitalisierung und Transformation gesprochen. Alles, was grob für die beiden Themen gilt, gilt definitiv auch für das Thema KI, die das Ganze ja nochmal beschleunigt und ankurbelt. In das Thema und die Chancen, die die Technologie bietet, würde ich jetzt gerne gerade mit dir, Volker, als KI-Experte ein bisschen tiefer reingehen und einfach mal fragen, was unterscheidet den KI-Umbruch von früheren Innovationswellen, die so da waren, sowas wie Digitalisierung, die Cloud, Automatisierung. Was macht KI anders?
KI ist für mich eine neue Basistechnologie. Es ist halt nicht nur einfach ein Tool, womit man jetzt noch ein paar schöne neue Funktionen machen kann, sondern sie ist wirklich extremst mächtig. Sie war schon immer mächtig, jetzt mit generativer KI hat sich das halt nochmal beschleunigt und wer weiß, was die nächste Stufe sein wird. LLMs sind schon verdammt stark, aber es arbeiten halt Leute ja nochmal sozusagen daran, die da nochmal das nächste Konzept darauf umzusetzen, um halt der allgemeinen künstlichen Intelligenz irgendwie näher zu kommen. Und es ist, ich sage in meinen Vorträgen immer, es ist eine Technologie, die wirklich das komplette Unternehmen betrifft. Früher waren es immer bestimmte Bereiche, die zuerst erfasst wurden und dann nachher vielleicht mal was anderes. Und jetzt geht es wirklich durchs komplette, komplette Unternehmen. Und egal, wo man hinguckt, künstliche Intelligenz kann helfen. Teilweise geht es halt so weit, dass sie gesamte Branchen auf den Kopf stellt. Marketing, Softwareentwicklung, Beratung, merken das jetzt schon. Der Rechtsbereich wird der nächste sein. Und andere, die mir jetzt vielleicht gerade nicht einfallen. Und das ändert wahnsinnig viel. Und die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert, kommt nochmal oben drauf. Also KI gibt es natürlich schon ein bisschen länger, aber dass es sich wirklich so beschleunigt hat, war ja so der Auslöser mit dem ChatGPT-Launch, wo das quasi an die Oberfläche kam und das ist gerade mal 3 Jahre her. Also das ist verdammt kurze Zeit für das, was bis da passiert ist. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, die Geschwindigkeit geht weiter in den nächsten 3 Jahren, was dann noch so alles passiert, sollten wir uns für 3 Jahre nochmal verabreden, hier nochmal gucken, spätestens, was da alles geht. Also das ist schon der Wahnsinn.
Geht Digitalisierung überhaupt noch ohne KI? Oder glücklicherweise sollte man es noch ohne KI denken? Oder sollte man bei jedem Digitalisierungsprojekt direkt schauen, wie kriegen wir KI damit rein, weil es halt einfach so viele Effizienzen hebt?
Absolut, weil KI auch das Potenzial hat, Prozesse komplett zu ändern oder sie überflüssig zu machen. Also Digitalisierung wird ja ganz gerne so gesehen, wir machen halt einen analogen Prozess und gucken, wie wir den digital kriegen. Und wenn es gut läuft, wird der auch noch ein bisschen optimiert, der Prozess, und wird nicht eins zu eins übernommen. Mit KI passiert es halt immer häufiger, dass man bestimmte Prozesse quasi gar nicht mehr braucht, beziehungsweise muss man gar nicht mehr definieren, weil die LLMs so mächtig sind, dass sie schon wissen, was sie tun müssen. Also dieses Agententhema, ich sage dem Agenten, was er tun soll, dann läuft er los. Da musste ich vorher halt ein großes Prozessbild malen, um zu sagen, wenn dann, hier, dann mach das und dies macht dieses, brauche ich nicht mehr. Das kann idealerweise der Agent jetzt selbst. Also da verändert sich einiges, und sagen wir mal so, Digitalisierung ist eigentlich ja auch die Grundvoraussetzung für KI, weil Digitalisierung heißt, ich habe meine Daten in digitaler Form vorliegen. Und nur darauf kann ich auch KI basieren. Also das eine bedingt das andere.
Genau, also früher gab es Digitalisierungsprojekte. Heute ist irgendwie alles ein KI-Projekt. Ja. Sogar der Kaffeeautomat soll schon Empfehlungen geben. Also wirklich in jeder Ecke. Und da ist KI halt auch so mannigfaltig, so vielschichtig. Deswegen, wie du am Anfang sagtest, ist es nicht nur in einem Bereich, nicht nur Produktion oder was, sondern quer durch jedes Unternehmen, auch in jeder Branche.
Definitiv. Genau. Was heißt das für uns als GuideCom, als Dienstleister? Also wir kommen ja auch nicht um KI herum, weil unsere Kunden schreien danach. Wie gehen wir mit dem Thema um?
Uns trifft es doppelt. Also zum einen für uns intern, aber eben auch in Richtung unserer Kunden, was die erwarten. Und da ist dann eben entsprechend der Druck sehr groß, dass wir entsprechend in unsere Lösung, in unsere Plattform auch KI als Stichwort mit einbauen wollen, aber auch müssen. Und das machen wir sehr gern, weil, was ich vorhin hatte, wir sind ja hungrig, wir wollen uns verändern, wir wollen immer besser werden, und da ist das super, quasi der Treibstoff genau dafür dann. Für uns intern heißt das aber auch, was wir nach außen predigen, müssen wir natürlich intern umso mehr auch leben. Und der Anspruch an uns intern ist deswegen umso größer. Deswegen haben wir auch intern entsprechende Strukturen auch geschaffen, dass wir eben noch besser, noch schneller neue Themen adaptieren können. Aktuell ist das KI, aber wir denken halt auch größer, dass es eben auch alles Mögliche sein kann.
Alles klar. Dann, wo stehen denn, Volker, du, hatten wir vorhin schon, du berätst viele Unternehmen, Matthias, wir haben auch viele als Kunden, wo stehen Unternehmen aktuell bei dem Thema? Es ist wahrscheinlich, ich nehme die Antwort jetzt wieder vorweg, es ist wahrscheinlich auch wieder ein breites Spektrum, aber so zwischen Angst, Neugier, Druck, blindem Aktionismus, wie erlebt ihr da so die Welt?
Meine Beobachtung zwischen wow und oh Gott, und wahrscheinlich sogar am selben Tag.
Ja, so ähnlich. Also es gibt Unternehmen, gerade die größeren, die das teilweise sehr strukturiert angehen. Einfach weil sie gewohnt sind, in wie soll man sagen, etwas längeren Fristen zu denken und auch wissen, ich kann jetzt nicht einfach mal so ein Modell auf meine Produktionsdaten drauflassen. Das funktioniert aus diversen Gründen nicht. Und die machen das teilweise sehr gut, weil sie natürlich die Ressourcen haben, weil sie halt langfristig denken und weil das, was sie umsetzen, auch funktioniert. Dann gibt es eher die kleineren, die dann teilweise ein bisschen hektisch quasi alles adaptieren, was da auf dem Markt ist oder dann versprochen wird. Und die laufen natürlich dann ab und zu mal auch in Sackgassen rein, oder es funktioniert alles nicht so, wie man sich das so denkt. Und das dann, was dann halt kommt, ist das, was eigentlich am gefährlichsten ist, nämlich zu sagen, ach komm, mit KI, das geht alles so nicht und funktioniert nicht, und komm, lassen wir mal sein und sollen die anderen mal machen. Das wird natürlich dann schwierig, wenn es halt dann, wir wissen über die Entwicklungsgeschwindigkeit, wenn halt dann die Technik so weit ist und man die Erfahrung gesammelt hat, dass man es auch einsetzen kann. Und wenn man dann nicht dabei ist, dann wird's halt eng. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ist es genauso von bis. Ich habe Anfragen, wo Unternehmen sagen, ja, wir wollen uns jetzt auch mal kümmern, wir machen nicht so richtig viel und wir haben weder ChatGPT noch Copilot noch irgendwas anderes im Einsatz. Offiziell, inoffiziell sieht das immer ganz anders aus. Und andere, die halt schon komplette KI-Strategien haben und die sehr, sehr stringent verfolgen.
Eine Ursache dafür ist, glaube ich, auch, KI verändert nicht nur Prozesse, sondern das Denken. Also früher war die Cloud, das war eine neue Technik, eine neue Struktur, eine Infrastruktur, aber KI verändert Kompetenzen. Und damit sind wir gar nicht gewohnt umzugehen. Deswegen ist das Neuland für alle.
Genau, und KI ist, glaube ich, auch, das haben wir, glaube ich, alle erfahren, wenn man mal angefangen hat, mit ChatGPT und Co. rumzuspielen, das ist halt vorher nicht vorstellbar gewesen, dass man so ein mächtiges Werkzeug da hat. Und wer das halt nicht selbst mal ausprobiert und wer das selbst nicht auch im Unternehmenseinsatz mal testet, der kommt auf gar nicht auf alle Ideen, was man damit alles machen könnte. Ja, es ist halt nicht nur den bestehenden Prozess irgendwie ein bisschen anders machen, sondern man kann es halt komplett hochskalieren, sich anders, ganz anders helfen lassen, viele andere Dinge machen, die man vorher gar nicht machen konnte. Und das muss man halt einfach auch unter den Händen haben und mal austesten, um es zu merken, was da alles geht.
Das ist auch eine Herausforderung, ganz ehrlich gesagt, bei uns intern. Ja. Wir haben einige, die sehr schnell, sehr weit, sehr adaptiv das sofort angewendet haben und andere, die dann eben nicht so schnell auf diesen neuen Zug aufspringen, mochten, sich trauten, was auch immer. Da ist vielleicht Angst dahinter oder Sorge, etwas falsch zu machen und sowas. Und da versuchen wir gerade massiv gegen anzugehen. Also eben auch das einfach zu unterstützen, zu fördern, auch wenn ich etwas zögerlich bin als einzelner Mitarbeiter.
Ich würde jetzt gerne dich, Matthias, nochmal eine Frage stellen hinsichtlich der Auswirkungen, die KI halt auf eure Projekte hat. Ja. Denn ich berate Kunden, die halt auch Beratung und Software machen und die erleben natürlich, dass jetzt bestimmte Sachen für sie, wo sie vorher relativ lange gebraucht haben, irgendwie Analysen und Datenerhebung und so weiter und so fort, die natürlich durch KI wahnsinnig abgekürzt werden. Und Softwareentwicklung das Gleiche, dass man das viel schneller machen kann, wenn man entsprechende Tools nutzt. Das merken die Kunden natürlich auch und da kommen jetzt halt schon die ersten Entwicklungen, dass die dann sagen, naja, also wenn ihr mir jetzt erstmal ja 3 Junioren vorbeischickt, die 2 Monate lang Datenerhebung machen, nee, das zahlen wir euch nicht mehr. Das heißt also, die Projekte können viel effizienter durch KI gemacht werden, aber dadurch ist das alte Time-and-Material-Modell halt auch so ein bisschen unter Feuer, weil man halt für die gleiche Leistung mit KI weniger Zeit braucht, auf Deutsch auch weniger Tage in Rechnung stellen kann, was halt natürlich für die Geschäftsmodelle, die darauf basieren, jetzt ein echtes Problem wird.
Ja, also kann ich zu 100% bestätigen. Ja. Für uns als Guide, wir sind jetzt nicht die klassische Unternehmensberatung, die darin Geld verdient, dass sie x Beratertage verkauft. Wir haben Plattformen, damit haben wir sehr viele Bestandskunden, aber auch laufend Neukunden. Und bei den Neukunden müssen wir unsere Software neu einführen. Da ist der Anteil Datenanalyse vor Ort beim Kunden relativ gering. Ja. Der geht schneller, das können wir dem Kunden auch als Preisvorteil jetzt eben rübergeben. Das freut die Neukunden dann entsprechend. Aber herausfordernd ist für uns dann eher, wie wir die Bestandskunden ständig dann auch auf dem Laufenden halten. Ja. Weil unser Kunde ist es gewohnt, mit unserer Software zu arbeiten. Wenn wir jetzt jeden Monat ein Release rausbringen und jeden dritten Monat eine Revolution, dann überfordern wir leider die Kunden oder die Kollegen beim Kunden vor Ort. Ja. Insofern ist da eher die Frage der Geschwindigkeit vielschichtiger.
Das stimmt,
Und weil KI es möglich macht, heißt es nicht unbedingt, dass es gut ist. Also nicht alles, was technisch möglich ist, will ich auch wirklich in der Praxis so am Leben haben.
Aber das ist interessant, weil die Diskussion, die ich dann mit meinen Kunden habe, ist, geht sozusagen von diesem Time-and-Material-Modell weg, geht eher in Richtung Plattform, SaaS-Modelle und so weiter. Und da seid ihr schon, also auch schon seit der Gründung im Prinzip ja her.
Richtig.
Also habt ihr da eine deutlich bessere Positionierung als viele, die halt jetzt aus dem klassischen Beratungsbereich kommen und jetzt sich sehr, sehr stark umstellen müssen.
Ja, den Beratungsunternehmen wird es ähnlich geben wie der Marketingbranche in den letzten 1-2 Jahren. Ja. Die werden wahrscheinlich sehr viel eingerollt werden. Und auch als Kunde stelle ich mir wirklich die Frage, wofür brauche ich die externe Berater, wenn ich doch einen großen Teil davon selber irgendwie erledigen kann. Genau. Und dann hole ich mir nur noch für die letzten Schritte den externen Berater. Also nur noch die Seniors, aber nicht mehr die Juniors.
Genau.
Genau dein Beispiel. Ja, volles Verständnis. Ja. Tut mir, wenn man das mal weiterdenkt, im nächsten Schritt super leid für diejenigen Menschen, die jetzt frisch von der Uni oder woher auch immer kommen, in den Job eintreten wollen. Das sind nun mal Juniors. Ja. Aber was mache ich denn als Junior, wenn genau dieses Tätigkeitsfeld vielleicht wegbricht? Und da wiederum haben wir dann vielleicht auch andere Anforderungen an die Lehre. Wir waren ja auch zufällig in einem Podcast bei der Uni mal dabei. Genau. Also da, glaube ich, passiert auch noch ganz, ganz viel oder sollte viel
passieren. Ja, da muss sehr, sehr viel passieren. Also ich hatte letztens mal mit einem indischen Professor diskutiert, der das sehr klar ausgedrückt hat und hat gesagt, wir können unsere Studierenden nicht mehr quasi nur mit dem Wissen entlassen, was auf dem gleichen Niveau der LLMs ist.
Ja.
Und dann stellt sich halt die Frage für Unternehmen, warum soll ich halt jemanden einstellen für viel Geld und kann ich auch von unserem Modell machen lassen. Ja? So, und das heißt also, was bringen wir den Studierenden bei? Was halt noch on top kommt, was halt Lösungskompetenz angeht, was halt ganz viele verschiedene Dinge angeht, die man noch nicht mit KI machen kann. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist bei Weitem noch nicht überall in der Lehre angekommen. Also bei den Lehrenden, sagen wir mal so.
Ja.
Ich bin ja auch an der FH, habe da zwei Lehraufträge und arbeite da mit Professoren zusammen, die das schon richtig, richtig gut machen und die genau in diese Richtung gehen, wo wir aktiv auch mit den Studierenden mit KI arbeiten und die anleiten, wie man bestimmte Dinge damit erledigen kann. Und das macht großen Spaß und man merkt auch, wie schneller man vorankommt als früher. Aber das muss sich komplett verbreiten über die gesamte Uni.
Auch die Lehre ist eine Branche und wir haben eben über alle Branchen gesprochen, wie unterschiedlich das dort ist, welche Herausforderungen ich habe. Exakt dieselben habe ich auch als Universität, als Fachhochschule, was auch immer als Lehrender Betrieb. Auch da gibt es Legacy in den Prozessen, in den Menschen, in den Köpfen. Leider ja.
Aber ich kann dann auch gleich wieder mal einmal nachhaken bei dir. Genau dieses Thema, Junioren werden quasi jetzt erstmal nicht mehr gebraucht, beziehungsweise, was ich auch höre, werden im Grunde genommen, kann ich nicht mehr dem Kunden Rechnung stellen, aus den diskutierten Gründen. Und dann stelle ich sie auch nicht mehr ein. Und ich brauche nur noch Senioren. Das Problem ist aber, wenn ich keine Junioren einstelle, kriege ich irgendwann keine Senioren mehr. Wie geht ihr damit um?
Da muss man nach den Berufsgruppen bei uns intern unterscheiden. Ja. Wir hatten angefangen mit dem Beratungsbereich. Wir haben aber auch einen sehr großen Entwicklungsbereich, wenn wir mal in die Softwareentwicklung einsteigen. Softwareentwicklung, traditionell ist so, ich beherrsche mein Java zum Beispiel als Programmiersprache. Ich kenne ganz viele Frameworks und nutze die entsprechend. Das ist ein Teil dessen, was ich brauche. Bei uns ist immer ein sehr großer Anteil auch, ich brauche Kundenverständnis. Also was braucht eigentlich mein Kunde? Wie tickt der Anwender, der dann vor der Software liegt? Und das bringen die niemals von der Uni mit. Das muss man dem immer beibringen oder eben mit in Kundenprojekte reinnehmen und sowas. Und da ist es so, dass wir jetzt weiterhin sehr gerne auch Junior-Entwickler einstellen, weil diese Lernphase ist bei denen genauso gegeben. Ja. Und vor allen Dingen in der Entwicklung ändert sich das jetzt auch gerade revolutionär mit entsprechenden White Coding und Cursor und wie sie alle heißen. Und ehrlich gesagt, die Seniors sind ja nicht unbedingt die besten Cursor-Nutzer.
Genau.
Ne? Ja, ja. Das ist ja der Profi am Webstuhl, der Profi-Handweber, aber eben nicht am Webstuhl. Und deswegen guckt man da eben genauer auch hin, dass eben auch die Juniors da entsprechend geile, steile Lernkurven hinlegen. Ja. Also wir stellen auch immer noch sehr gerne Juniors.
Ah, sehr gut. Das ist gut zu hören, ja.
Du hattest gerade, oder ihr habt beide die Lehre angesprochen. Du hast gesagt, Lernfähigkeit ist was die KI nicht übernehmen kann, worauf man Fokus setzen sollte. Gibt es andere Kompetenzen, wo du sagst, das sind KI-sichere Kompetenzen, die aber umso wichtiger werden, dass die in der Lehre vermittelt werden?
Also Lösungskompetenz, quasi so ein bisschen, ja, klingt immer sehr abgedroschen, quasi out of the box denken, auch mal viele Sachen einbeziehen, die nicht, wie soll man sagen, ja, nicht physisch ist das falsche Wort, also die ich nicht unbedingt beschreiben kann, wenn ich in ein Unternehmen reingehe und quasi die Atmosphäre aufnehme, gucken, wie ticken die Leute, was haben die für eigene Ziele vielleicht, wie ist die Atmosphäre, wie wird untereinander miteinander umgegangen, gibt es halt, wie gesagt, so gewisse Strukturen, die entgegenstehen der Zielerreichung, solche Sachen kann halt eine KI schlichtweg nicht erfassen, weil es ist dafür die Sensoren ja auch fehlen. So. Und das alles quasi überhaupt erstmal zu sortieren und dann zu sagen, okay, ich breche das jetzt mal auf bestimmte Aspekte runter und da kann ich dann mal gucken, ob mir die KI helfen kann. Das ist halt eine Tätigkeit, die kann bislang nur ein Mensch
erledigen. Stand heute stimme ich dir zu. Ich bin aber anderer Meinung, was das jetzt in einem spätestens zwei Jahren ist. Du hattest das Beispiel, ich gehe in ein Unternehmen und gucke, wie ticken die, wie reden die miteinander. Ich gehe jede Wette ein, in einem Jahr kann das eine KI viel besser als jeder Unternehmensberater. Der guckt sich dann eben irgendwelche Besprechungen an, hat die Teams-Aufzeichnung, hat den E-Mail-Verkehr, der weiß, wie flapsig oder nicht flapsig einzelne Menschen oder alle sind. Und das kann der viel systematischer analysieren. Und da, glaube ich, ist natürlich der Mensch mit seiner Erfahrung immer wichtig, aber da wird die KI massiv aufholen. Mein Beispiel dafür war, vor 5 Jahren hatte man noch gesagt, ein Telefonservice im Call muss ja darauf achten, welche Stimmung hat der Anrufer, der gerade ankommt. Mittlerweile ist das ein Knacks für KI, das weiß ich schon, bevor der zu Ende gesprochen hat. Und deswegen bin ich da skeptisch, ob das wirklich eine KI-sichere Ecke ist an der Kante. Ja. Meinen Söhnen würde ich das nicht empfehlen.
Ja, genau. Ich habe noch so viele Fragen und ich denke, das Thema KI ist bei weitem noch nicht inhaltlich erschöpft. Aber mit Blick darauf, dass eine 3-Stunden-Podcast-Folge wahrscheinlich nicht gehört wird, habe ich noch eine Abschlussfrage für euch. Und zwar, es wird recht viel über, was heißt recht viel? KI ist in aller Munde, das kann man nicht bestreiten. Worüber reden wir eurer Meinung nach zu wenig bei dem Thema?
Zwei Dinge. Zum einen, was macht das mit der Organisation, mit den Leuten, überhaupt diese menschliche Seite sozusagen? Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was jetzt sich herauskristallisiert, war von Anfang an klar, aber man merkt es immer mehr, ohne Daten ist das Ganze nichts. Und da merken, glaube ich, jetzt viele, dass die hochfliegenden Pläne nicht funktionieren, wenn sie halt quasi den Keller voller Gerümpel, Datengerümpel stehen haben und müssen sich da nochmal drauf konzentrieren. Also insofern, das sind so die beiden Sachen, die bei der ganzen KI-Euphorie dann manchmal ein bisschen untergehen und dann nachher die Gründe sind, warum es vielleicht dann nicht so funktioniert.
Alles klar, Matthias, hast du noch einen Punkt?
Was ich oft beobachte, ist, dass viele mir stolz erzählen, wir haben gerade 10 verschiedene KI-Aktivitäten parallel laufend. Ja, welche sind denn fertig? Wo ist denn der Nutzen? Ja, demnächst. Kommt, ganz genau. Und da läuft man immer so ein bisschen hinterher, hat man quasi immer die KI-Möhre vor der Nase. Und ich bin gerne dabei, nimm doch nicht das spektakulärste Thema, sondern nimm das, wo der größte Nutzen oder ein sehr konkreter Nutzen ist. Also die low-hanging fruits, von denen man so an anderer Ecke immer hört, da wird leider, das ist ein bisschen zu unterschätzt sozusagen. Man denkt immer, ich muss spektakulär, ich muss groß, muss revolutionär denken. Nö, geht auch mit kleinen Schritten. Und das eben umso schneller, dank diesen Möglichkeiten von KI.
Also Mensch, Daten und direkter Mehrwert, das ist ein wunderbares Schlusswort und eigentlich auch ein wunderberer Titel für eine Podcast-Folge. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Vielen Dank für die Einblicke. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Vielen Dank.